Ich bin Florian, so wie alle zwei Wochen, und ich mache den nicht der Papas Podcast, weil ich Papa bin, aber ich mache den nicht alleine, weil das könnte ich nicht, deswegen ich noch jemand anderes.
Das könntest du auch, Flo, aber ich freue mich natürlich, dich begleiten zu dürfen. Achso, und ich muss noch kurz sagen, ich bin natürlich Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die
echten Papas.
So, du würdest das auch alleine hinkriegen. Aber zu zweit ist natürlich schöner, wie alles im Leben.
Nee, die echten Papas gibt es nur zu zweit.
Ja. Na, du, wer stellt heute eine Frage?
Genau, du oder ich? Wir können ja gleichzeitig die Frage stellen.
Oh ja, 1, 2, 3. Wie läuft es bei euch beim Abendbrot? Müssen wir jetzt auch gleichzeitig antworten?
Nacheinander.
Bei uns läuft es irgendwie ja unterschiedlich tatsächlich irgendwie. Manchmal ist es total entspannt, so wie in einer Bilderbuchfamilie, und manchmal ist es auch etwas unentspannt, weil die Kinder einfach das Essen inhalieren und nach 2 Minuten fragen, darf ich aufstehen? Oder sie kommen gar nicht an den Tisch, weil es vorher Ärger gab, und oder ich ärgere mich total, weil ich gekocht habe und irgendwie wird das gar nicht so richtig notiert. Also unterschiedlich läuft es bei uns und bei euch.
Ja, genauso. Ganz, ganz genauso. Wobei ich sagen muss, wir haben ja natürlich unterschiedliche Altersstrukturen bei den Kindern, aber dass das später, wenn die Kinder so alt sind, immer noch so läuft, das stürzt mich gerade in eine tiefe Krise, weil ich gedacht habe, irgendwann muss die harte Hand der Tischetikette auch mal ankommen.
Also das war jetzt eine Zusammenfassung der letzten 18 Jahre. Ne, meine Darstellung.
Okay, aber es scheint ja trotzdem ein typisches Kinderthema zu sein. Ich komme an den Esstisch, ich schlinge es rein und dann gehe ich gleich wieder, weil ich was anderes vorhabe.
Es ist ein Kinderthema und es ist aber auch ein Erwachsenenthema, also ein Elternthema, weil es ja auch mein Thema ist, ne? Und ich habe ja damit auch Probleme. Und wenn ich mich ärgere, dass ich irgendwie ellenlang in der Küche gestanden habe und das dann nicht gewürdigt wird, was ich da zelebriere, dann ist das in erster Linie ja mein Problem.
Gut, dann können wir ja die Folge abkürzen und sagen, in Zukunft werden wir uns einfach nicht mehr ärgern und dann haben wir keine Probleme mehr.
Nein, wir kürzen die Folge nicht ab, weil wir heute einen ganz tollen Gesprächspartner haben, nämlich den Georg, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen jetzt richtig aus, Kadejanini.
Ich glaube ja.
Ein Journalist, der gerade ein Buch geschrieben hat mit einer Expertin genau zu diesem Thema. Das Buch heißt nämlich Familie am Tisch. Und da geht es jetzt nicht um typische Manieren und Ellenbogen vom Tisch und nicht mit offenem Mund kauen. Also da geht es auch drum. Aber in erster Linie geht es halt um sozusagen den Subtext, was da eigentlich passiert, wenn wir am Tisch sitzen und wie uns das Ganze prägt und wie das auch unsere Beziehungen widerspiegelt. Also es geht hier nicht nur um Breichen und ich esse mein Teller nicht auf, sondern es geht um sehr viel mehr. Deshalb freue ich mich total. Und ich habe in das Buch schon reingeschaut und schon reingeblättert. Ist total interessant. Und bevor wir den Georg jetzt zu uns laden, sage ich nochmal ganz schnell eins.
Guten Appetit.
Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann, nur nicht sein Nebenmann.
Und das wollte ich schon immer. Frau.
Wir gendern, ja, Entschuldigung. Ja. So. So. Und jetzt servieren wir euch den Georg.
Werbung. Hey Papas, aufgepasst! Gilt natürlich auch für alle, die es bald werden. Deine Partnerin ist schwanger und du magst ihr was Gutes tun? Wir haben da einen Tipp, mit dem ihr garantiert nichts falsch machen könnt. Babybauchtuchmasken, kühlende Beinwickel, Pflegeöl oder ein leckerer Smoothie von DM Babylove Mama. Eine tolle DM-Marke, spezialisiert auf die Bedürfnisse von Schwangeren. Wetten, dass du deiner Partnerin damit eine Freude machst? Und das Ganze preisgünstig und in super Qualität. Damit bringt ihr eure Partnerin zu Hause zum Strahlen. Und jetzt strahlen wir um die Wette mit unserem Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Georg. Herzlich willkommen bei den echten Papas. Schön, dass du
Hallo,
da
Georg.
Bist.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne, weil du hast ja ein tolles Thema mitgebracht. Und da steigen wir auch gleich mal mit ein. Beziehungsweise erstmal kommt die Vorspeise, würde ich sagen. Du hast ja 7 Kinder. Das hat jetzt mit unserem eigentlichen Thema Essen nicht so viel zu tun. Aber man fragt sich natürlich schon, was kocht man, wenn man 7 Kinder hat, wenn man jedermanns Geschmack treffen möchte oder will? Sollen ja alle satt vom Tisch aufstehen. Mhm. Ist das eine Herausforderung bei euch? Also bei uns ist es schon eine Herausforderung mit 2 Kindern.
Also ich glaube, es sind Pommes.
Zwei Antworten drauf. Also einmal ein Rezept, würde ich sagen. Bei uns gibt es so ein, das heißt Tre Gusti. Also ich habe ja so ein bisschen italienischen Hintergrund, angeheirateten italienischen Hintergrund. Und dieser Sugo Tre Gusti übersetzt eben 3 Geschmäcker. Der wird mit den abgegossenen Nudeln wird er erst zusammengerührt. Das heißt, man hat 3 verschiedene Soßen, die man erst am Tisch alles zusammenrührt. Und warum ist das ein Vorteil, wenn man so eine größere Mannschaft mit den verschiedenen Geschmäckern zu versorgen hat? Ist klar, dass man eben, man muss es ja nicht alles zusammenrühren. Man kann dann so ein bisschen, jeder kriegt das, was er will. Im Nachgang, also wenn ihr interessiert seid, gern kann ich das Rezept. Es geht um Pilze, es geht um Schinken, es geht um Tomatensauce, es geht um viel Käse. Also all das, was Kinder gerne mögen und am liebsten zusammen. Die zweite Antwort auf die Frage ist, dass ich sie eigentlich gern zurückweisen würde. Und zwar, weil ich glaube, was steht da im Hintergrund, wenn wir uns fragen, jedermanns Geschmack treffen? Die Frage ist ja, welche Haltung steckt dahinter? Was wollen wir am Tisch? Was will ich als Papa, was will ich als Mama da eigentlich, was will ich von dem Tisch und mit den Leuten, die dort rundherum sitzen? Und für mich klingt es so ein bisschen, jedermanns Geschmack treffen, klingt so ein bisschen nach Restaurant. Und das ist eine große Falle, glaube ich, am Familientisch, wenn wir anfangen, so als Restaurantchef die Leute zu bedienen. Der Familientisch ist echt der Ort, an dem heute ein Großteil dessen stattfindet, was Familie ausmacht. Ich fände es wahnsinnig schade, wenn wir das da so verkürzen, unsere eigene Rolle, unseren Wunsch und unsere Erwartung von dem, was wir da kriegen können, auch als Vater, auf so eine Restaurantsituation.
Man spricht ja auch gerne von Hotel Papa oder vielleicht manchmal Hotel auch von Mama. Hotel Mama. Also das weißt du von dir sozusagen.
Ich glaube, wir verpassen wahnsinnig viel. Also im Miteinander, wenn wir anfangen zu bedienen. Ja. Es geht ja, ich glaube, das, was am meisten unterschätzt wird im Begleiten von kleinen Menschen, nämlich den Kindern, also im Begleiten dieses Großwerdens, ist, was da alles für uns selber drin steckt, auch für uns selber als Väter oder als Mütter.
Oh, das ist ein guter Überleitung.
Wir wachsen da so rein, erstmal mit so einer vagen Idee, wir müssten die Kinder irgendwie erziehen, groß machen, ihnen da irgendwas reinbimsen, was so von irgendeine Vorstellung, die wir davon haben, was dazugehört, dass Kinder ordentlich groß werden. Und da, wenn wir so rangehen an unser Papa-Sein, dann ist es schwer, dieses Miteinander in Blick zu bekommen.
Ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was erwarten wir denn so, beziehungsweise was würde sozusagen am Küchentisch da passieren in der Erziehung? Weil ich würde sagen, wenn man jetzt mal so schaut, die größten Stressoren oder Stressfaktoren in der Erziehung mit Kindern ist einerseits das Schlafen, das ist ganz weit oben, und das Essen. So, das bringt natürlich eine ganze Menge mit, woran, glaube ich, viele Eltern und Väter und Mütter verzweifeln. Warum ist das so? Warum stresst uns das? So ein bisschen wahrscheinlich hast du die Antwort schon vorweggenommen, weil wir irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung auch haben, oder?
Also Erwartungen sind natürlich Gift für eine gute Atmosphäre oder sowas. Erwartungen heißt immer, dass der andere irgendwie gerade Gefahr läuft, nicht zu genügen und so, oder man selbst auch. Aber ich glaube, hinter diesem Stress steckt eine enorme Unsicherheit. Und die ist erstmal super, finde ich. Also ich finde es total intelligent und klug, heutzutage unsicher zu sein als Eltern. Ich meine, was wäre denn die Alternative? Da zu stehen und zu sagen, ich mach's wie früher, ich mach's diese autoritären Vorgaben, die wir vielleicht noch unsere Eltern oder zumindest unsere Großeltern, die hatten, so ganz klar, um, weiß ich nicht, nach der Tagesschau wird geschlafen so. Heutzutage können wir die Tagesschau irgendwann streamen und das so als Beispiel, nur das fließt auch mit an den Esstisch ran. Es ist nicht mehr klar, was oder wie das auszusehen hat. Und das ist wunderbar so. Die Herausforderung für uns als Familie und für uns als Eltern ist, dort eine persönliche Familie zu finden. Das, was uns als Familie ausmacht. Und da sind wir, das wird mal wieder über den Haufen geworfen, das wird neu gesucht. Mal gibt es Essen, die man wirklich total vergessen will und die wirklich halt im Streit und im Konflikt enden. Und mal erzählt, vielleicht fängt der Vater an oder das Kind und mal ergibt sich was weit über das Essen hinausgeht. Und ich glaube, dass wir immer noch so gestresst sind davon nach der Suche nach dieser Perfektion. Wenn man Eltern heutzutage fragt, wie sieht so ein perfektes Familienessen für euch aus? Was bedeutet es? Dann gibt's da natürlich ganz verschiedene Vorstellungen erstmal. Also, was ist da auf dem Teller? Ist es überhaupt wichtig, was da auf dem Teller ist? Wer sitzt da? Wie sitzen die da? Sitzen die gemeinsam da von Anfang an oder tröpfelt da einer nach dem anderen ein? Ist es ein festliches Essen? Geht es um die Gespräche? Um was geht's so? Aber es gibt eine Sache, glaube ich, die tatsächlich fast immer vorkommt bei Eltern. Und das ist dieser Wunsch nach einem friedlichen Essen. Also dieses Wort friedlich. Es soll friedlich zugehen und so. Und wir laufen Gefahr, mit diesem Wunsch nach einem friedlichen Essen in so eine Erwartungshaltung reinzukommen, die Atmosphäre vergiftet. Ich glaube, dass so ein stiller Wunsch nach einem friedlichen, schönen Essen ist natürlich vollkommen legitim. Aber wenn es so als Erwartungshaltung an den Tisch rangetragen wird, dann stresst es nicht nur einen selbst, sondern vor allem auch den Gegenüber und die Kinder dazu.
Also ist das quasi ein Spiegel. Eigentlich ja nichts anderes als der Spiegel der Familie.
Der Tisch ist auf jeden Fall, dort merkt man, wie es den anderen geht.
Ja. Georg, wir haben es schon kurz erwähnt, du hast ja jetzt ein Buch geschrieben zusammen mit der Familientherapeutin Christine Ordnung und das heißt Familie am Tisch. Und ich habe da schon mal reingeblättert und unter anderem schreibt ihr, und jetzt zitiere ich, Essen und Beziehung sind beides Lebensmittel. Ein total spannender Satz. Und ein Satz, den man sich erstens auf der Zunge zergehen lassen muss oder noch besser, den du vielleicht noch einmal erklärst. Weil, ich meine, obwohl er so kurz ist, Essen und Beziehung sind beides Lebensmittel, ist ja schon sehr erklärungsbedürftig.
Genau, es sind letztlich braucht der Mensch beides zum Leben, zum Überleben. Also vielleicht ist es erstmal klarer, wenn wir von Ernährung, von Essen sprechen. Ohne, wenn es nur Beziehung gibt, wenn es nur über den Kopf streicheln gibt, wenn es nur Miteinander gibt und gar kein Essen mehr, dann ist klar, dann würde dieser Mensch irgendwann sterben. Aber auch die Vereinseitigung auf der anderen Seite ist ein Darben und ist ein Zu-Kurz-Kommen, ist ein Verkümmern. Also es gab mal, das sind natürlich diese historischen Kaspar-Hauser-Experimente, Friedrich II. Im 13. Jahrhundert hat das mal probiert. Er wollte da, ich glaube, er wollte die natürliche Sprache der Menschheit rausbekommen und hat dann Babys, Säuglinge einfach nur satt und trocken versorgt. Die Ammen wurden angewiesen, eben keinerlei Ansprache den Säuglingen angedeihen zu lassen. Und auch diese, das ist natürlich 13. Jahrhundert, ist jetzt nicht wirklich gut dokumentiert, aber auch diese Säuglinge sollen alle gestorben sein. Ob es jetzt wirklich um Leben und Tod geht, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für uns. Aber was klar ist, ist, dass beides, also Essen und Beziehung, das ist, was der Mensch braucht, um das sein zu können, worauf er angelegt ist. Und wir starten in dem Buch so ein Gedankenexperiment. Wenn man sich jetzt nochmal zurücklehnen würde und sagen würde, boah, also diese der Familientisch schön und gut, aber es gibt so viel Streit, so viel, weiß ich nicht, umgeworfene Saftgläser, so viel Stühle, die umgeworfen werden, so viel Wegrennen vom Tisch, so viel auf den Tisch hauen, so viel blöde Sprüche. Könnte man das nicht einfach besser organisieren, wenn wir den Menschen nochmal neu konstruieren könnten? Also diese Sache Beziehung und Essen, können wir das nicht einfach trennen und sagen, okay, Beziehungen machen wir irgendwie am Kachelofen, beim Spazierengehen, beim gemeinsamen Angeln, beim in die Schule, zum Schulbus begleiten, irgendwann dann. Und um diese Ernährung, das machen wir wissenschaftlich, man schließt diesen Menschen dann so an Geräte an und der bekommt ganz genau abgetimt das, was er braucht, die richtigen Nährstoffe, es gibt kein Übergewicht, kein Untergewicht mehr, ist alles optimal. Und im Gespräch mit Christine Ordnung, meiner Mitautorin da, der Familientherapeutin, da wurde uns klar, dass genau das nicht ist. Also dass man unbedingt festhalten muss an dieser inneren Verdrahtung von Essen und Beziehung und dass das wahnsinnig gut angelegt ist für den Menschen, weil, und das Problem ist nämlich, man kann es einfach auch lassen. Man kann, wenn man jetzt diesen neuen Menschen nähme, man könnte dieses sich um Beziehungen kümmern, sich dieses am Kachelofen flüstern und gemeinsam angeln gehen, man kann das alles auch lassen. Und Essen wiederum, also sich am Familientisch treffen, das kann man nicht lassen. Man muss irgendwie essen. Und vielleicht geschieht es auch mal schweigend und vielleicht treffen sie sich nur so im Vorbeigehen, aber man ist jedes Mal wieder drauf angewiesen. Und ich glaube, dieses drauf angewiesen sein, das ist wahnsinnig klug und gut konstruiert bei uns und wir können das als Chance jeden Tag wieder erachten, daran zu arbeiten und da weiterzumachen.
Finde ich ganz spannend, weil eigentlich, wenn man das so betrachtet, dann ist das ja der Esstisch das, was uns alle verbindet, über das ganze Leben hinweg, ne? Von der Kindheit bis eben dann ins hohe Alter. Und ihr sagt, dass das erlernte Muster aus der Kindheit sind, denen wir selten so ausgeliefert sind wie am Esstisch.
Vielleicht darf ich dir einmal kurz unterbrechen, Florian, weil es ist ganz lustig. Ich habe vorher einmal so einen Kassensturz gemacht bei mir in meinem Leben und es ist so exakt die Hälfte meines Lebens lebe ich jetzt mit eigenen Kindern und infolgedessen auch mit einem eigenen Esstisch, einem Familientisch. Und ich wollte nur ein Wort nur zur Zusammenarbeit noch mit Christine sagen, weil man könnte ja denken, okay, jetzt ist dieser Typ da irgendwie 23 Jahre, zeichnet der damit hauptverantwortlich für das, was es da irgendwie zu essen gibt. Was soll man dem jetzt noch? Der ist doch irgendwie ein Routinier in Sachen Familientisch. Was soll man dem noch erzählen? Was will der da überhaupt? Und tatsächlich war es aber genau andersrum. Also ich habe mich sehr oft in dem gemeinsamen Arbeiten an dem Buch, das sind immer in anderthalb Jahre so, habe ich mich nicht nur gesehen, sondern eben auch erwischt oder ertappt gefühlt, so dass ich mir gedacht habe, boah, echt, wie konnte ich? Also ich habe so ganz oft so Mechanismen bei mir noch gesehen, die irgendwie unbewusst gelaufen sind, die ich vielleicht verändern will, die aber, ich glaube, wir sind sehr gefangen in dem, wie wir auch selbst groß geworden sind am Tisch.
Also die Muster quasi, von denen ihr sprecht.
Ja, wir können es mal ausprobieren, ihr beide. Ihr habt ja beide zwei Arme. Wenn ihr einfach mal, nehmt die Arme mal und ich halte es jetzt mal hoch, seht ihr es?
Verschränken.
Ja? Verschränkt mal die Arme.
Wir verschränken die Arme und alle Hörer und Hörerinnen verschränken jetzt auch mal die Arme, oder?
Genau. Yeah. Jetzt, wie ist es bei euch? Ich sehe es ja, aber also bei mir liegt, das ist immer so ein bisschen schwierig zu bestimmen, aber die linke Hand liegt oben auf dem... Ja, bei dir auch, ja?
Ja.
Ja, genau. Ja. So, jetzt probiert es mal andersrum. Es geht ja auch andersrum, ne? Dass die rechte Hand oben auf liegt.
Ist schon, wow, aber ist schon fängt's an, ne?
Ja. Das ist,
guck mal. Nee, das ist spannend.
Florian, du schaffst das.
Jetzt
Nee, 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 das sieht ganz blöd aus bei dir, Florian. Ja, genau, so ist besser.
Ah.
So, wie fühlt sich das an?
Ach, anders halt, ne?
Ungewohnt.
Ja, ungewohnt, oder? Er muss es gleich mal wieder auflösen, Marco.
Ja.
Also, das Ding ist, das fühlt sich ungewohnt an, irgendwie fremd. Und wir könnten jetzt, wir drei, auch zusammen mit den, wenn wir genug Zeit hätten, könnten wir jetzt irgendwie hier Übungen machen, ein bisschen Atemübungen, kleine Meditation. Und irgendwann, garantiere ich euch, wäre es nicht mehr klar, was für euch, was das Gewohnte ist. So nach 20 Minuten.
Hat das was mit dieser Überkreuz, mit den beiden Hirnlappen Überkreuz so ein bisschen auch zu tun?
Wahrscheinlich.
Okay.
Worauf ich hinaus will, ist...
Qualifizierter Einwurf gerade.
Es sind zwei, also es geht ja um diese alten Muster und es geht darum, einfach was bringen wir da mit und was können wir damit tun? Zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Das eine ist, wir können sie ändern. Wir können uns bewusst machen, was ist unsere Gewohnheit, jetzt an diesem Beispiel vom Arme über Kreuz nehmen, und wir können sie ändern. Es fühlt sich vielleicht ungewohnt und unangenehm an erstmal, aber wir können es ändern. Und das zweite ist, das Problem dabei ist nämlich, wenn ich euch beide jetzt morgen früh wecke, nachdem wir hier Halligalli gemacht haben und keiner mehr weiß, wo oben und unten ist, und ich euch wecke und sag mal, verschränk mal deine Arme, zack, da ist exakt wieder das alte Muster da. Das heißt, ja, wir können sie ändern, aber es ist ein verdammt langer Weg, das soll das heißen. Und jetzt inhaltlich einfach, wir haben eine Kindheit lang Zeit, uns das einzugewöhnen und einzutrainieren, worum es dann später geht. Wir haben eine Kindheit lang Zeit, diese Familie, diese Atmosphäre, das, was sich da alles, was da alles in uns einsickert, wirken zu lassen. Und diese Kindheit, die merkt man einfach später am Tisch. Das wird teilweise bewusst, teilweise unbewusst, teilweise einfach nochmal abgespult oder genau das Gegenteil gemacht davon, was wir erlebt haben. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns einfach ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Es ist die Chance, einfach am Familientisch nochmal die eigene Kindheit so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen und darüber zu reden und darüber nachzudenken, was wir selber als Eltern dort haben wollen.
Also ich finde das total spannend, was du sagst, weil es auch mich sehr betrifft. Und ich denke mal, euer Buch ist einfach 15 Jahre zu spät für mich erschienen. Ich hätte es mir, glaube ich, schon viel früher gewünscht.
Es gibt auch ein großes Kapitel über Großeltern, Marco.
Okay. Gut, dafür ist es noch nicht zu spät. Aber lass uns doch einmal kurz 15 Jahre zurückhüpfen. Also bei uns tatsächlich ist Essen gefühlt schon immer ein schwieriges Thema gewesen. Das fing tatsächlich schon irgendwie, also meine Tochter hat zum Beispiel schlecht an der Brust getrunken, einen Brei wollte sie nicht so, und dann hat sich das tatsächlich so ein bisschen über die Zeit gezogen. Und deshalb auch meine Frage, fängt denn eigentlich diese Herausforderung mit dem Essen tatsächlich erst am Familientisch an, oder müssen wir eigentlich noch früher zurückgehen? Beim Stillen, bei der Beikost.
Ja, also die Frage ist ja, wo Beikost stattfindet, ob das schon am Tisch stattfindet oder nicht. Aber ich glaube, das, was dahinter steht, ist einfach, dass wir schnell unterschätzen oder wir überschätzen den Brei und wir unterschätzen das, was da alles noch mit reinkommt in den Brei. Und zwar sind es einfach unsere Sorgen, unsere Haltung, wie wir zum Essen gehen, wie wir dort sitzen, all das, was wir so, ist das Kind genug, ist es zu viel, zu langsam, ist es gesund genug und so, all diese Sorgen, die gehen direktissima rein in den Brei. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal so als nervig empfunden wird und als stressig und so. Aber ich würde jeden einladen wollen, genau darauf zu schauen. Warum ist das so? Wie viel hat das mit mir zu tun gerade? Wie viel hat das mit meinen Erwartungen, mit meinen Sorgen, mit meiner Haltung zu tun?
Also gar nicht die Sorge so, ist das Kind genug und wird es satt, sondern eher die Sorge so, warum denke ich oder warum mache ich mir diese Sorgen?
Genau, also ich glaube, da die Augen zu öffnen und zu sagen, was kriege ich gerade zurückgespielt vom Kind? Was steckt da für mich drin? Welche Rückmeldungen habe ich? Habe ich die Chance, da gerade so reinzuwachsen, mich kennenzulernen dabei? Und zwar was du jetzt gerade gesagt hast, ja, in meinen Nöten, in meiner Ungeduld, in meinen Sorgen. Das fände ich spannend daran. Und klar, wenn es jetzt wirklich, wenn es medizinisch ist, so dass man so das Gefühl hat, dann kann ich mir ja ärztlichen Rat holen. Und diese Sorge einfach so ein bisschen auszulagern, ich glaube, das wäre auf jeden Fall gut. Und danach sich einfach eine schöne Haltung wäre doch, komme ich ins Genießen? Komme ich dorthin, dass ich sage, diese Zeit am Tisch, die würde ich gern mit euch genießen.
Im doppelten Sinn sozusagen.
Voll. Und nicht nur immer friedlich genießen. Also ich kann auch, das ist natürlich jetzt schon die hohe Kunst, würde ich sagen, aber in einem Konflikt, in einem Streit, den auch irgendwie einen positiven Aspekt dort rauszulesen. Und zwar das, wie ich den anderen und wie ich mich selbst dort auch kennenlerne. Also ich glaube, die Familie ist der Bereich, in dem wir leben, der am meisten in Bewegung bleibt und in Bewegung ist, die ganze Zeit. Jeder Tag ist irgendwie neu. Und in Familie steckt auch die größte Entwicklungsmöglichkeit für uns als Menschen drin. Und zwar nicht nur für das Kind und den kleinen Menschen, sondern auch für den großen Menschen. Und ich denke, der Familientisch, der ist sowas wie der Motorraum dieser Entwicklungsmöglichkeit.
Der Oberhorror ist ja Picky Eater. Ne? Also Kinder, die quasi ja irgendwie dann eher so mäkelig sind. Meine Oma hat immer gesagt, Mäkelpott. Hat das was damit dann zu tun? Spiegelt es auch, ne? Deep Talk, wir sind jetzt gerade beim Spiegeln, irgendwas wieder? Ängste, Erwartungen? Oder ist das einfach wirklich nur, nee, ich mag den Fisch jetzt nicht?
Also ich würde erstmal fragen, warum ist es so schlimm? Warum ist es so schlimm, Picky Eater zu sein? Warum ist es so schlimm, bestimmte Sachen nicht zu mögen? Warum ist es so schlimm, nur bestimmte Sachen zu essen? Also ich glaube, nicht Picky Eaters sind so schlimm, sondern eher das, wie sie bedrängt werden, wie sie als Picky Eaters dann so auf den Anklagestuhl gesetzt werden, wie sie da beschämt werden.
Finde ich spannend.
Trotzdem, andersrum, klar, nervt es manchmal so. Aber ich würde sagen, die Herausforderung wäre für uns als Eltern, interessiere ich mich dafür, was da gerade los ist? Interessiere ich mich dafür, was beim Kind los ist einfach? Und also ganz praktisch, denke ich, brauchen solche Kinder Hilfe, und zwar brauchen sie Hilfe dann nicht für den geschützten Rahmen in der Familie, sondern dann, wenn sie woanders essen. Wie kriegen sie das hin, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, seit Monaten nur Leberwurstbrot essen? Ja? Wie kriegen sie das hin, dass sie dann beim Freund, wenn sie da eingeladen sind, tatsächlich was zu essen bekommen, was sie dann auch essen? Vielleicht ist es auch gar nicht so, dass sie, wir erzählen es ja dann gern so anekdotenhaft, mein Kind isst nur noch Leberwurstbrot, oder wahrscheinlich ist es nicht Leberwurstbrot, sondern eher dann eben Pommes, ja. Aber wenn man genauer hinschaut, vielleicht gibt es dann doch mal einen Apfel oder gibt es irgendwas zwischendurch, was doch gegessen wird. Also in den allermeisten Fällen, glaube ich, sind es nicht nur Pommes, sondern das ist so anekdotisch. Und der Horror, wie du es genannt hast, Florian, glaube ich, ich weiß nicht, ob da so viel Horror drin ist. Also es haben schon sehr viele Kinder überlebt, die phasenweise nur Pommes gegessen haben.
Ach, da bin ich mir sicher.
Und Leberwurstbrot auch?
Oder Pasta, den ganzen Tag nur Pasta, die ganze Woche Pasta.
Leberwurstbrot ist tatsächlich ein Beispiel von meiner Cousine. Ich hoffe, sie hört das nicht.
Gut, also ich glaube, bei diesen Picky Eaters spielen zwei Aspekte mit. Einmal, dass man als Eltern natürlich möchte, dass gerade abends die Kinder satt ins Bett gehen, weil sie sonst um 22 Uhr rufen, Papa, ich habe noch Hunger. Also das ist vielleicht der eine Aspekt. Und der zweite tatsächlich, wie du schon gesagt hast, so, ja, ist mein Kind genug, ist es genug Gesundes? Aber davor hast du uns ja jetzt schon bewahrt. Ne? Also man kann auch mehrere Wochen und Monate lang scheinbar nur Leberwurstbrot essen und keinen Langzeitschaden davon sehen.
Also ich glaube, da steckt im Hintergrund die Frage, was schadet eigentlich? Schadet tatsächlich, schadet das Leberwurstbrot das Ständige oder die, weiß ich nicht, halbes Jahr nur Nudeln mit Soße so? Oder schadet eher die ständige Beschäftigung der Eltern damit? Also wenn wir uns das einmal, oft geht es ja im Begleiten von Kindern so um den Schritt zurück, würde ich sagen. Also einmal so einen Schritt zurück machen und nochmal ein bisschen unbefangener, ohne den Momentimpuls einfach nochmal draufschauen. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann kann ja jeder so seine Antwort dafür finden. Und ich glaube, einseitiges Essen, also ich meine, wenn man wirklich Not hat, dann gilt wieder diese Sorge dessen, kriegt er genug Nährstoffe so, die kann ich wunderbar auslagern, wenn die wirklich da ist, die Sorge. Da kann ich wunderbar zum Arzt gehen und sagen, das Kind isst nur noch Nudeln, schauen Sie bitte mal, ob da alles in Ordnung ist so. Und dann auch den Frieden damit machen und dann sagen, okay, dann ist es diese Sorge, kann ich jetzt auch einfach mal bleiben lassen.
Das heißt, der Satz, du musst ja auch mal was Gesundes essen, der ist ja dann eigentlich auch obsolet, weil hin und wieder wird es ja doch der Apfel zwischendurch, ohne dass man den wahrnimmt. Oder ist es eine Banane oder ist es mal eine Möhre oder sowas. Und ich glaube ja selber, also ich halte das immer so, dass ich meinen Sohn zumindestens immer in der Brotdose morgens entweder eine Möhre mitgebe oder es ist ein Apfel, heute war es eine Birne. Ich weiß, dass er in 75% der Fälle dran mal nagt oder es komplett wieder mit nach Hause bringt. Aber zumindest hat er es gesehen. Also ich gehe auch mal davon aus, visuell, dass da auch ein Lerneffekt irgendwann mal stattfindet. Aber
er
wir müssen
weiß,
uns
wie eine Birne aussieht.
Mit Sicherheit. Wenn nicht, dann hat er spätestens da Warenkunde mitbekommen auf seinem langen Weg. Aber generell dieser Satz, du musst ja auch mal was Gesundes essen, der ist ja auch generell, also der ist ja nicht zielführend, weil das Kind nimmt ihn vielleicht auf, da rein, da raus oder begreift ihn ja nicht als solches, wie wir es vielleicht begreifen mit der Bedeutung, die wir das
formulieren. Ich glaube, Kinder, also das überschätzen wir halt schnell, das Wörtchen gesund hat für Kinder keinerlei argumentative Strahlkraft. Ja, es ist einfach, und das Gegenteil ist der Fall, wenn es zu oft so eingesetzt wird im Sinne der Manipulation, im Sinne dessen, ist das jetzt, und das Kind irgendwie merkt, okay, will ich aber vielleicht gar nicht, dann wird gesund eher so zum Codewort von schmeckt nicht, muss ich aber trotzdem. Und ich meine, wollen wir das? Wollen wir, dass gesund irgendwie diese Attribute bekommt? Ich glaube, es geht, wie so oft, geht es eher darum, man kann es selber vormachen.
Ich glaube, das ist der Weg.
Und sagen, Wahnsinn, also weiß ich nicht, diese Blutorange, ich habe noch nie so eine krasse Blutorange gegessen. Und hier, schau mal, ein Schnitzel ist noch übrig, vielleicht willst du. Ich kann das bewerben, ich kann auch sagen, sonst isst es nämlich die Mama oder so. Aber was nicht geht, ist, glaube ich, all diese Manipulationen in Richtung, da ist mal, du musst mal, du kriegst nur das und das, wenn du das gegessen hast und diese ganzen Spielchen. Ich glaube, es gibt eine relativ einfache Regel dafür, wie wir mit Kindern sprechen sollten. Und die ist, sich einfach zu überlegen, wenn ihr beide heute Abend bei mir beim Abendessen wert, ja. Und ich hätte groß gekocht und so. Und irgendwie, der Florian ist halt ein bisschen kompliziert, der mag keine Paprika und der Marco, der reagiert so mit meinem Magen immer so mit auf Zwiebeln und ich akzeptiere das aber nicht. Ich sage dann, nee, Marco, jetzt komm, hier kommt der Hubschrauber, hier kommt er. Und der Florian, der kriegt keinen Nachtisch, wenn er jetzt nicht meine eingelegten Paprika probiert. Ja, also das würden wir ja nie machen. Wir würden vielleicht sagen, krass, also ich habe das einfach gefunden für mich, das Rezept, diese Paprika und dieses Abpellen, da ist kein Stück Haut dran und ich habe mir die Pratzen verbrannt beim Abfriemeln. Ich würde vielleicht über den Kochvorgang sprechen, ich würde über die, weiß ich nicht, aber letztlich ist irgendwann Schluss.
Ich habe noch so einen Satz. Also Florian sagte ja gerade, du musst doch mal was Gesundes essen. Hört man ganz oft am Tisch, ist mir sicher auch schon über die Zunge gekommen. Was man auch ganz, ganz oft hört tatsächlich, ist dieser Satz, probieren ist Pflicht. Also habe ich aber jedenfalls bei anderen gehört. Wir haben es zu Hause nie durchgezogen, weil es war mir dann so anstrengend. Aber manche waren tatsächlich so konsequent und da haben die Kinder dann auch alles probiert. Aber bringt das wirklich was? Dieses Probieren ist Pflicht?
Ich glaube, wir sind da sehr, sehr anfällig dafür. Und zwar anfällig deswegen, weil, also wir sind raus aus diesen alten Telleraufesszeiten, ja. Also ich glaube, nur noch an ganz wenigen Familientischen wird sitzen geblieben, bis das Kind den Teller auch aufgegessen hat. Und du hast dir so viel genommen, jetzt musst du es auch aufessen. Und andere Kinder kriegen gar nichts zu essen und diese ganzen Sprüche.
Ich erkenne mich so wieder.
Ja. Als Vater oder als Kind?
Beides.
Also dass ich fürs Wetter verantwortlich bin, das habe ich als Kind auch noch verstanden, irgendwie, ja, wenn ich aufgegessen habe. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt in Familien vielleicht immer noch so ist. Also,
oh doch. Ich würde behaupten schon, ja.
Also Georg sagt ja gerade, wir sind da rausgewachsen aus den Zeiten, aber.
Naja, nee, aber ich glaube, also ja, ich verstehe, dass der ganze Teller muss ja jetzt nicht aufgegessen werden. Aber dass man zumindest versucht, so ein Stück, so einen leichten, sanften Push, indem man eben so eine Sprüche bringt, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, gibt's ja hier noch, also ich habe mich gerade wiedererkannt so, aber ich glaube, die kommen trotzdem.
Ich wollte nur darauf hinaus, also ich glaube, dieses probieren ist Pflicht, diese Probierpflicht, das ist die kleine Lösung daraus, das kleine Derivat der Telleraufesszeiten. Das ist so eine sichere Bank, die wir rübergerettet haben aus alten Zeiten, in denen irgendwie vollkommen klar war, was zu geschehen hat am Tisch. Das ist sowas, geschieht natürlich in besten Absichten, weil ich meine, was gibt's Blöderes, als eigentlich nicht zu probieren? Also wir Menschen sind ja darauf angewiesen, dass wir uns strecken, dass wir immer mal wieder Neues ausprobieren, dass wir experimentieren. Das ist ein absolutes Erfolgsmodell, wenn wir uns den Menschen als man könnte ihn Homo curiosus nennen, ja, der Neugierige, ja. Das ist natürlich eine super Qualität und Eltern wollen genau das für ihr Kind erreichen, dass es ausprobiert, dass es Neues kennenlernt und von mir aus dann auch gern sagt, nö, schmeckt nicht. Ja? Und in dieser Haltung und in diesem Gestus geschieht das, dass wir uns dann plötzlich hinsetzen und aufstampfen und sagen, nee, aber jetzt probieren ist Pflicht. Du musst das und das jetzt probieren. Und warum ist es Kacke? Es ist deswegen Kacke, weil es den Wesenskern des Ausprobierens und des Versuchens, des Kostens torpediert. Weil diese Pflicht, dieses Du musst, das ist eben genau das Gegenteil von dem, was es braucht, um ausprobieren zu können, von der Offenheit, die wir brauchen, um eigentlich tatsächlich was auf uns wirken zu lassen, um es auszuprobieren, um zu sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, das mag ich, das eher nicht. Weil wenn ich, also ich meine, wieder nochmal vorgestellt, unser Abendessen heute Abend, ihr kommt, ne, Marco, Florian? Ne?
Fluggesebuch.
Ja, gut, wir können ja nochmal abwarten, wie es so wird im Laufe des Gesprächs. Wieder das, ich meine, wenn du jetzt die Paprika dann probieren musst, ja, dann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dir plötzlich schmecken. Nur weil du es jetzt musst, weil ich eben aufstampfe und sage, probieren ist Pflicht.
Also ich würde sagen, die Chancen stehen 1 zu 1 Million, dass genau in dem Moment, wenn man sagt, probieren ist Pflicht und das Kind probiert, dass es dann auch Klick macht. Also ich kann mich jetzt in jüngster Vergangenheit nicht daran erinnern, dass das meinem Sohn passiert ist.
Und es gibt ja also eine Menge doofe Sprüche rundherum. Dieses so, ein Kind muss 7-mal probiert haben, um einen neuen Geschmack irgendwie, dann kommen sie mit Hirnforschung und so, das da überhaupt zuzulassen und so. Von mir aus stimmt es sogar, keine Ahnung, ja. Aber die Frage ist, was mache ich unterwegs kaputt als Eltern? Was mache ich unterwegs kaputt, wenn ich sage, okay, die ersten 6 Male waren jetzt echt die Hölle für dich, so sorry, aber ich muss diesen Geschmack nun mal einbimsen bei dir. Ich meine, wollen wir das ernsthaft?
Komm, noch 6-mal Tintenfisch, dann liebst du den.
Aubergine.
Ich musste als Kind mal Senfeier essen oder probieren. Das ist aber lecker. Da hätte ich wirklich fast gekotzt.
Echt?
Aber inzwischen esse ich Senfeier total gerne. Also,
siehst du?
Du sagst, Georg, was macht man kaputt? Aber um mal hier mal zu spoilern, irgendwie manchmal kann man es auch wieder reparieren. Also es ist nicht alles verloren, auch wenn man vieles vielleicht schon falsch gemacht hat.
Es gibt die Geschichte von einer Freundin, die hat in ihrer Kindheit immer den Teller aufessen müssen und leer essen müssen. Und dann, das war so beschädigend für sie, dass sie wirklich später dann als Mutter keine Gelegenheit ausgelassen hat, um zu erwähnen, dass nichts aufgegessen werden müsse. Also wenn dann wenn die Kinder irgendwie Freunde mitgebracht haben, dann die ganze Zeit, also wem es nicht schmeckt, es muss nichts aufgegessen werden und so. Und die konnten kaum essen, ja. Und keiner muss aufessen, jeder darf. Und irgendwann raunte dann das Kind so zum Freund, ja, aber du darfst aufessen.
Ja, das finde ich gut. Das ist ja eigentlich umgekehrte Psychologie. Ne? Also,
genau, da ist es angekommen dann.
Ja. Es ist so ein Tisch oder so eine gemeinsame Mahlzeit, meistens ja abends, immer der Gesprächseinstieg für alle Anwesenden, in so Tagesreflexion zu gehen, wie, ne, wie war die Schule heute zum Beispiel? Und meistens kommt dann so die Antwort gut. Und damit lässt das Kind auch das auf sich bewenden. Wir bohren natürlich nochmal nach. Gibt es da irgendwie Gesprächsleitfaden oder sowas, den Eltern so ein Wälzer erstmal durchlesen müssen, damit sie quasi Gesprächsführung am, ne, gibt's ja sowas so für Manager und weiß ich, Gesprächsleitfäden, Notruf, ne, wenn man einen Notruf absetzt, hat man ja auch einen Gesprächsleitfaden, woran man denken muss. Gibt's sowas für Eltern?
Mhm. Ja, schön. Ich glaube, wir missverstehen so diesen Dialog ganz oft. Also wir glauben, dass wir mit dieser Interviewform, die du gerade so präsentiert hast, dieses, wie war es in der Schule, was gab es zu essen, hast du aufgegessen und so, dass wir so ins Gespräch kommen. Aber kleine Kinder sind vielleicht da noch ein bisschen großzügiger und denken sich, hey, was macht der Typ da? Was will der eigentlich von mir? Und beantworten diese Ja-Nein-Fragen halt irgendwie oder von mir aus auch mit einem Adjektiv gut. Aber und kommen dann ins Reden irgendwann, weil sie sich denken, ja, okay, trotzdem, ich erzähle halt trotzdem. Aber je älter Kinder werden, desto empfindlicher, glaube ich, werden sie darauf, auf diese Abfragemethode. Und können dann schon auch gut ganz verstummen. Ich glaube, was da echt ein Trick ist, ist einfach aufhören, diese behämmerten Fragen zu stellen. Also einfach aufhören, das Kind kommt aus der Schule, ist vielleicht angestrengt. Also gerade ich hab einen 15-Jährigen, das ist einfach viel, diese Schule. Und das ist anstrengend und er ist vielleicht mit ganz anderen Sachen beschäftigt gerade. Und dann fragt der Depp von Papa auch noch nach der Schule. Und es geht jetzt nicht so sehr um Themen, also auch, ich glaube, wir sind verleitet als Eltern dann zu fragen, ja, und wann ist die nächste Matheprüfung und was hast du heute noch vor? Also immer so in diesem Pflichtenkanon, diesen Familientisch zu missbrauchen für zum Abfragen des Pflichtekanons. So. Was wahnsinnig gut funktioniert, ist, einfach von sich selber zu erzählen. Das hört sich erstmal blöd an, aber tatsächlich zu erzählen, du sag mal, was mir aufgefallen ist heute und irgendeine kleine Begebenheit, irgendwas, was einen schon angeht, was einen berührt. Und das ist, ich bin ja gegen Zaubertricks am Familientisch, aber das ist tatsächlich ein bisschen Magic, würde ich sagen.
Im Grunde ist es wie mit dem Essen, oder? Also es ist ja viel sinnvoller, nicht dem Kind den Brokkoli zuzuschieben, sondern den Brokkoli selbst zu essen. Und dann sieht das Kind, aha, Papa isst Brokkoli, vielleicht sollte ich auch mal probieren. Und so ist es doch auch mit dem Reden, oder? Wenn ich selbst von mir rede, wird das Kind wahrscheinlich auch über sich reden.
Was ist der Unterschied zwischen Popel und Brokkoli?
Beides eklig.
Nee, hast du schon mal ein Kind gesehen, das freiwillig Brokkoli isst?
Das gibt ganz unglaubliche Kinder.
Ja, genau. Nee, also es ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn mal kein Brokkoli gegessen wird, ja. Also, und selbst wenn, dann essen es die Eltern. Die Frage ist ja, ob es ihnen wirklich schmeckt. Wenn sie wirklich Brokkoli gemacht haben, weil sie Bock drauf haben, weil sie echt diesen Geschmack vermissen, dann glaube ich, passiert da unter Umständen vielleicht sogar sowas, dass das Kind das dann probiert. Was aber ja ganz oft passiert ist, oh, es muss noch was Grünes her. Und dann wird irgendwas gekocht, was eigentlich vielleicht unter Umständen keinem so richtig schmeckt und dann aber noch probiert werden muss. Und dann wird so ein bisschen edgy am Tisch.
Ich würde ganz gerne, Georg, nochmal auf euer Buch zu sprechen kommen. Und zwar, also das Kapitel mit den Großeltern habe ich noch nicht gelesen, aber ich bin schon auf 11 Benimmregeln am Tisch gestoßen. Und zwar, Achtung, Trommelwirbel, für Eltern. Man denkt ja so, ah, endlich lernt das Kind mal Manieren. Nee, hier geht's um Benimmregeln am Tisch für Eltern. Verrat uns doch mal bitte deine 3 wichtigsten. Die restlichen können die Hörer und Hörerinnen ja dann selbst nachlesen. Aber
sehr gern. Ich erkläre sie aber dann auch immer so ein bisschen, weil sonst bleiben sie so stehen, so als Doktrin. Die sind natürlich so ein bisschen provozierend gemeint. Nummer 1, beim Essen hat Erziehung Pause. Ihre Erklärung ist, ich glaube, wenn wir nehmen jetzt gerade auf, ja, wenn wir so ein Aufnahmegerät für einen x-beliebigen Familientisch hätten, ja, und einfach die Tonspur mitlaufen ließen und all diese Ermahnungen und Zurechtweisungen und all das, was Eltern da kommentieren am Tisch, mitschneiden würden, ich glaube, weder du, Marco, noch du, Florian, ihr könntet euch diese Aufnahme bis zum Ende abhören am Schluss. Also wenn man das dann wieder hört und sich denkt, oh Gott, was macht der Typ da gerade? Und das als kleiner Hinweis darauf, einfach aufhören mit dieser Kackerziehung am Essenstisch. Nummer 2. Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Das war für mich auch nochmal so ein, man gerät ja oft in diesen Impuls rein, ja, das müsste man jetzt, man muss das jetzt, jetzt wo es gerade kocht, jetzt muss es auch angesprochen und repariert werden oder so. Ich glaube, also gerade am Esstisch gilt, also wenn wir jetzt so bei diesen klassischen Benimmregeln sind, wie Schmatzen oder mit vollem Mund essen und so weiter, es ist wahnsinnig schwierig, das so zu sagen, das dem anderen so nahe zu bringen, dass einen das stört, ohne den anderen zu beschädigen. Das heißt, also für den Bereich Schmatzen, Rülpsen und so weiter, würde ich sagen, super funktioniert sowas, wenn man das einfach irgendwann später, wenn es gar nicht mehr am Tisch ist, wenn es gar nicht mehr darum geht, einfach nochmal, du, was mir aufgefallen ist. Ich bin da vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fühle mich da nicht ganz wohl, wenn es so laute Essensgeräusche gibt. Vielleicht kann man da, es wird nicht immer funktionieren, aber vielleicht kannst du da auch drauf achten. So. Und da gilt einfach, was in der Familie ganz oft gilt, so Familie ist der Bereich, in der sich jeder wünschen darf, was er will. Aber das heißt noch lange nicht, dass er das auch kriegt, was er will. Und das gilt auch für Eltern. Nummer 3, der Mittelpunkt ist kein guter Ort für niemanden und auch nicht fürs Kind. Wir sind als Eltern da so ein bisschen verleitet, immer dieses Kind so in den Mittelpunkt zu stellen und da drauf zu schauen und alles zu kommentieren. Der große Trumpf vom Familientisch und vom Esstisch ist diese Beiläufigkeit, dass man einfach, während man isst, während man nach der Butter fragt, irgendwie was vom anderen erfährt, was von sich selbst erfährt. Und wenn ich anfange, die ganze Zeit nur auf jeden Happen von dem anderen zu starren, dann schmeckt es niemandem mehr am Tisch. This was my selection.
Okay, let that sink in.
Und das, es gibt noch sehr viel mehr Regeln, aber die verraten wir jetzt nicht.
Nee. Letzte Frage für uns heute. Wir haben eine Spotify-Playlist und Musik, ich weiß nicht, inwiefern das bei euch so am Esstisch eine Rolle spielt. Ich mag hin und wieder mal im Hintergrund lauschige Musik. Muss jetzt keine Fahrstuhlmusik sein oder sowas. Kann auch mal ein bisschen hipper sein. Aber jedenfalls, was ich sagen will, auf unserer Playlist dürfen unsere Gesprächspartnerinnen immer einen Musikwunsch dalassen.
Sau gut.
Welches Lied, welchen Song, welchen Interpreten dürfen wir für dich?
Ich würde es gerne einleiten mit einer kleinen Anekdote. Meine 10-jährige Tochter, die kam neulich nach Hause von der Schule und meinte, also so, das ist dann so, ihr kennt es ja, der Flur ist so, das Tunnelsystem, das dann so sich eröffnet in die Wohnung und da wird irgendwie alles explosionsartig abgeworfen. Also sie meinte in diesem Explosionsvorgang, meinte sie, Babo, ich weiß, was ich heute machen will. Und ich so, ja, okay, super, was denn, was, ganz ruhig, was? Und sie, ja, also ich will selbst Brause machen. Und ich so, ja, gut, also. Das jetzt, also dieses Brausepulver, ja. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Also müssen wir mal sehen, ob das überhaupt geht, selbst Brause machen. Und dann sagte sie, ja, okay, also wenn es geht, will ich es machen. Und wenn es nicht geht, will ich es versuchen. Und ich fand das, also es ist natürlich so eine kleine Kindermund-Anekdote so, aber ich fand es eine total gute Arbeitseinstellung für das, was uns am Familientisch eigentlich immer wieder begegnet. Also wir sehen uns vor so Unmöglichkeiten. Wir sehen uns konfrontiert mit Dingen, die ganz tief in uns drinstecken, die Wände vor uns aufbauen, die uns vielleicht nicht mal bewusst sind. Und jeden Tag wieder können wir quasi es versuchen, Brause selbst zu machen. Mein Musikwunsch, und der hängt damit ein bisschen zusammen, Jacques Palminger, Wann strahlst du? Da geht's inhaltlich darum, einfach, ich finde es ein wahnsinnig, dieses Staunen in einem freizuputzen. Und es geht darum, einfach auch was wir dem Leben schulden. Und zwar dieses Strahlen und Leuchten. Und wäre doch geil, wenn wir das hinkriegen.
Super. Kommt
auf die Playlist.
Ich bin zuversichtlich. Also, dieses super Lied kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für unseren Podcast, genauso wie diesen Podcast selbst. Bewerben, abonnieren, hören, bewerten vor allem mit ganz viel Sternen, aber vor allem weitersagen. Würden wir total uns drüber freuen. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Nachschlag, Georg. Wir machen natürlich auch ein bisschen Werbung für dich. Über dein Buch haben wir schon gesprochen. Familie am Tisch gibt's in jeder Buchhandlung, hoffentlich, wenn man mehr von dir erfahren will oder über von dir lesen. Wo geht man da am besten hin, wenn man mit dem Buch durch ist?
Wenn man mit dem Buch durch ist. Also ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe auch ein sehr empfehlenswert Witzebuch für Familien herausgebracht vergangenes Jahr, weil ich glaube, das ist auch ein Bereich, der schnell so aus dem Blick gerät, dass dieses Großwerden ja auch damit zu tun hat, über was lache ich eigentlich? Was finde ich eigentlich gut? Was finde ich witzig? Wie hört sich der Papa eigentlich an, wenn er sich kaum mehr halten kann vor Lachen? Und da im Internet findet man ganz viel Quatschwitze, Sexismus, Rassismus und so weiter. Und mit diesem Buch habe ich so ein wenig vorgelegt, was so eine sehr große Bandbreite an Humor. Und da sich kennenzulernen, das ist vielleicht ein bisschen unterbeleuchteter Bereich im Großwerden als Familie.
Ich sehe schon. Wir laden dich nochmal ein und dann geht's um das Thema Witze. Ich freue mich jetzt schon total. Noch ein Satz zu deinem aktuellen Buch, Familie am Tisch. Da hast du nämlich angeboten, dass alle Hörer und Hörerinnen sozusagen sich das unterschrieben von dir schicken lassen können.
Also auch mit Wunschwidmung, nochmal ganz langsam dieses Wort. Und ich schicke das auch gern los, wie das genau technisch läuft. Ich habe einfach mal versprochen, ich mache das wie die großen Händler, ich mache das versandkostenfrei. Und wenn ihr da Lust drauf habt, nehmt doch gern Kontakt mit Marco oder Florian auf und wir tun uns dann alle zusammen.
Genau, finde ich ein super Angebot und ihr schickt uns einfach eine E-Mail-Adresse und die will wahrscheinlich der Flo gerade sagen, oder?
Das war's zu schnell. podcast@echtepapas.de, bitte.
Genau, also jeder, der ein Buch Familie am Tisch von Georg haben möchte, schreibt uns gerne mit Widmung und dann kann man das über ihn bestellen. Die Bestellung leiten wir dann einfach weiter. Ja, und jetzt habe ich total Hunger gekriegt.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Sau gut. Ihr kommt heute Abend eh, oder?
Ja, Flug gebucht.
Genau.
Darf man nicht mehr, Florian.
Was gab's nochmal? Wie hieß dieses italienische Gericht, was du immer kochst für deine Kinder?
Naja, nicht immer. Tre gusti. Pasta, sugo tre gusti.
Also tre gusti übersetzt drei Geschmäcker.
Genau, drei Geschmäcker.
Ach, finde ich spannend. Finde ich super.
Aber es kommt von meiner Schwiegermutter, insofern, ich glaube, es ist kein offizieller Name und so. Und es ist Sahne mit drinnen, also
Man kann ja improvisieren.
Super. Ich freue mich auf heute Abend.
Genau, also mein Geheimrezept in der Küche ist immer Sahne und Salz. Das macht alles gut. Immer Fett und Salz.
Gut. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir sehen uns heute Abend und alle anderen Zeit. Hören wir in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge der Echten Papas. Vielen Dank, Georg, dass du da warst erstmal. Bis dann.
Danke euch.
Tschüss. Ciao.